dem Charakter der Zusammenarbeit, dass Frau Elisabeth Gottfried von Eikon hier ist, mit der wir sehr gut bei diesem Projekt zusammengearbeitet haben und noch arbeiten, hoffe ich. Und ich freue mich, dass der Kurator der Ausstellung, einer der renommiertesten seiner Zunft, Lukas Germann, bei uns ist. Das Museum auf Abruf hat bald seinen ersten Geburtstag. Wir freuen uns, dass das Konzept so gut aufgegangen ist. Das Konzept, das heißt, man soll ein Fenster in das kreative Schaffen dieser Stadt aufmachen, zeigen, was es vor allem im Bereich der bildenden Kunst hier an Wichtigen gibt. Und aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass wir nicht quasi, darum haben wir auch diesen seltsamen Namen Museum auf Abruf, dass wir nicht ein klassisches Museum oder eine Ausstellungshalle mit einem lange vorgeplanten Programm ist und das quasi in einem starren Schema drinnen ist, sondern deshalb haben wir auch eine Aktivität wie diese, wo wir zwischen den, sage ich, normalen Ausstellungsbetrieb ganz schnelle Interventionen machen können. Und wir kennen das Projekt von Luca Faccio zwar schon seit längerem, aber es hat sich dann so ergeben, dass gerade zwischen dem Auf- und Abbau von zwei Ausstellungen dieser Zeitraum von sehr kurzer Zeitraum möglich ist, diese Ausstellung schnell zu produzieren und zu präsentieren. Neben Luca Faccio, und das ehrt ihn auch, dass er bereit war, dass wir noch eine andere Arbeit zeigen können, auch quasi etwas Werkstatthaftes, eine Arbeit von Norbert Trummer, die sich mit Fußball beschäftigt, die erst vor relativ kurzer Zeit von Kollegen Ecker angekauft worden ist. Es freut uns, dass diese Arbeit schon, und der Text belegt ist ja in der Presseaussendung, während der Weltmeisterschaft in Leipzig bei einer Ausstellung über Fußball gezeigt worden ist. Also eine sehr international schon wahrgenommene Arbeit, die wir jetzt in die Sammlung der Stadt Wien aufnehmen konnten. Was uns an dieser Ausstellung auch wichtig ist, ist nicht nur das Thema Fußball, da gibt es ja doch sehr vieles dazu, sondern in Wirklichkeit, dass diese Ausstellung ein Beitrag zum Jahr des interkulturellen Dialoges ist. 2001 hat die US-Regierung einige Staaten als Achse des Bösen bezeichnet und Luca Faccio hat sich aufgemacht in diese Achse des Bösen, unter Anführungszeichen, und hat quasi sein Konzept der Fotografie, der Dokumentation von Straßenfußball hier wahrgemacht. Meiner Meinung nach bietet er mit seiner Fotografie, bietet Luca Faccio mit der Fotografie und dieser Ausstellung ein humanes Gegenkonstrukt zu dieser Darstellung, Fußball als Achse des Guten. Deshalb freut es uns auch, dass sehr viel Fotografie aus Wien gibt. Uns als Kulturabteilung ist der interkulturelle Dialog sehr wichtig. Wir sind die Ersten im deutschen Sprachraum gewesen, die ein eigenes Referat dazu begründet haben. Und das passt auch zu dem Moment, den ich gesagt habe, dass hier eine sehr schnelle Arbeit stattfindet. Dieses wunderschöne Begrüßungsbild mit der Mädchenfußballmannschaft hat Luca Faccio, glaube ich, letzte Woche erst fotografiert und auch ein ganz tolles Video dazu gedreht. Also das ist schön. Eine Woche nachdem der kreative Akt passiert ist, haben wir das schon hier in diesem Ausstellungsraum. Die Ausstellung hat viele Vorteile. Einen Nachteil hat sie, sie ist nur sehr kurz, wird nur sehr kurz gezeigt, aus eben den erklärten Gründen. Ich bitte Sie, dass Sie die Hilfestellung, die Sie dem Museum auf Abruf im letzten Jahr gegeben haben, medial, dass Sie ganz besonders dieser wirklich sehenswerten Ausstellung diese Hilfe geben und recht intensiv darüber berichten. Danke, dann darf ich das Wort an Sie weitergeben.
Danke, Dr. Denscher. Ich freue mich sehr, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist, denn ich schätze die Arbeit von Luca Faccio sehr und kenne sie auch schon seit einigen Jahren. Die erste Zusammenarbeit zwischen Icon und Luca Faccio fand letztes Jahr statt, als die Kunsthalle in ihrem Project Space sein Pyongyang-Projekt gezeigt hat und wir parallel dazu auch damals schon in Kooperation mit Rotar und Lukas Germann die eine Sonderpublikation produziert hatten. Und damals hat schon Luca mir seine Fußballbilder gezeigt, denn gar nicht in Hinsicht auf die Europameisterschaft fotografiert er eben schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Ländern die Jugend beim Fußballspiel. Und genau darin liegt der Kern dieser Arbeit. Es geht nämlich nicht um einen Wettkampf, sondern wirklich um ein Spiel, um dieses Miteinander. Und das zeigen die Bilder sehr schön, das zeigt diese Ausstellung, das zeigen die Mimiken, das Lächeln in den Gesichtern der Jugendlichen. Und diese Ausstellung zeigt aber auch, dass Luca nicht sein Visier lediglich auf das Spiel lenkt, sondern auch auf das Umfeld. Es sind sehr ausdrucksstarke Porträts zu sehen, teilweise auch in Schwarz-Weiß, in denen wiederum sehr viel Farbe liegt auf ihre Art und Weise. Und es sind sehr hintergründige Bilder. Deswegen haben wir uns entschlossen, diese Arbeit in unserer 62. Ausgabe, die vor kurzem erschienen ist, zu präsentieren, zeitgleich und sozusagen als unseren Beitrag zur Europameisterschaft, aber vielmehr eigentlich, um die Gelegenheit zu nutzen, wie Herr Dr. Denscher schon gesagt hat, um auf dieses europäische Jahr des interkulturellen Dialogs hinzuweisen, für das Luca Faccios Arbeit sehr exemplarisch steht. Und genau dieser interkulturelle und integrative Gedanke ist auch jener, den die Zeitschrift Icon seit Gründung an, und das sind jetzt fast schon 17 Jahre, mitträgt. Und als ich vor 3, waren es 4 Monaten zu Bertolt Ecker gegangen bin und gefragt habe, ob wir vielleicht in diesem wunderschönen Museum unsere Zeitschrift, also diese Ausgabe, präsentieren dürfen und ob es vielleicht eine kleine Möglichkeit gäbe, Lukas Arbeiten hier zu zeigen, dann bin ich auf ein flammendes Herz gestoßen, und der Bertolt hat mir sehr spontan auch seine Begeisterung für Luca Faccios Arbeit zum Ausdruck gebracht und kurz gesagt den Kalender aufgeschlagen und diese Woche entdeckt. Und aus dieser Möglichkeit eine kleine Präsentation zu machen, ist diese riesige, wunderschöne Ausstellung entstanden mit den, ja, ich glaube, es sind 80 Arbeiten, und ich freue mich einfach sehr. Ich freue mich sehr für Luca Faccio. Ich freue mich sehr, dass Lukas Germann auch sofort bereit war, die Ausstellung zu kuratieren. Ich freue mich sehr fürs Museum und natürlich für uns und darauf, ihn heute Abend, wenn Sie nochmal zur Ausstellungseröffnung kommen, dann auch Ihnen die Zeitschrift, diese 62. Ausgabe, ein bisschen noch detaillierter vorstellen zu können und mit Ihnen zu feiern und auch schon den Sommer zu feiern. Und darf Sie jetzt auch schon herzlich einladen zur Eröffnung des ersten Icon-Schauraums am 10. Juli in der Electric Avenue des Quartier 21, der eröffnet wird mit der Anja Manfredi, die auch in dieser Ausgabe präsentiert wird. Herzlichen Dank. Der Lukas ist dran.
So, ich habe... Ja, genau. Okay. Soll ich, ja? Mhm. Ja, Dr. Denscher und Frau Gottfried haben es schon erwähnt auch. Luca Faccio ist ein Vielreisender und er hat eben diese Achse des Bösen bereist, die zum Teil damals, muss man schon auch sagen, eine Achse des Bösen war, insofern in Afghanistan und auch vorher im Irak Regime an der Regierung waren, die natürlich nicht im demokratischen Sinne sozusagen die Menschen sehr stark unterdrückt haben. Und Luca Faccio war zum Teil noch in diesen Zeiten, während dieser Regierungszeiten, also sowohl bei Saddam im Irak, und hat dann diese Länder vor und nach dem Regierungswechsel sozusagen besucht. Und es geht ihm aber, man könnte sagen, ein bisschen, es gibt in der Fotografie, in der journalistischen oder Dokumentarfotografie den Begriff Human Interest Photography. Das ist ein Begriff, der ein bisschen aufgekommen ist mit der Agentur Magnum, wo sich einige Fotografen, zum Beispiel Henri Cartier-Bresson, der Dokumentation gewidmet haben, aber zugleich auch mit dem Impetus eigentlich ein bisschen etwas mehr aufzuzeigen als nur Sensationen. Ja? Also nicht das Sensationelle, was in die Medien kommt und das man so voyeuristisch irgendwie in sich hineinsaugt, sondern Dinge aufzuzeigen, wo man sieht, da ist etwas passiert und da müssen wir eigentlich, das muss aufgezeigt werden, das muss einfach der Welt publik gemacht werden. Und Luca hat jetzt nicht diesen Auftrag sozusagen von einer großen Agentur, aber er macht doch immer Fotoreportagen und Reisen in Regionen der Welt, wo solche Missstände einfach da sind, beziehungsweise wo man sagen kann, schau da mal hin, ja, das wird sonst nicht gezeigt. Und eigentlich sowas Ähnliches gibt es bei uns unter Umständen auch, man muss nur die Augen aufmachen und hinschauen. Und es gibt auch Reisen hier ganz in die Nachbarschaft, in die Slowakei zum Beispiel in Dörfer von Städten in der Ostslowakei, die quasi als Ghettos funktionieren oder eingerichtet worden sind von Roma und Sinti-Minderheiten, die da unter elenden Umständen leben und die nirgendwo dargestellt werden. Das wissen wir nicht, aber es passiert vor unserer Haustür. Und damit ist so ein sozialer und also gesellschaftskritischer Impetus in der Arbeit von Luca Faccio drinnen, den wir in diesen Reiseaufnahmen der anderen Länder sozusagen auch sehen und uns natürlich die Frage stellen, im Verhältnis jetzt gerade zu diesem Thema Fußball, ja, das als Mega-Event und hochdotiertes Medienereignis aufgezogen wird, wenn es um den professionellen Fußball geht und solche Meisterschaften, wie sie hier stattfinden, gerade in Wien, dann ist es hier eigentlich ein Gegenbeispiel zu dem, was Fußball nämlich auch sein kann. Also keine kapitalistische Maschine sozusagen, aus der man sich Profit erwartet, sondern ein Kommunikationsapparat, wenn man so möchte. Fußball gibt es international, die Spielregeln sind einfach, jeder Mensch kann das spielen, alle spielen es, auch natürlich, weil es die Stars und die Fans gibt, international. Möchte vielleicht jeder für sich sein kleiner Fan oder Star sein. Und die Menschen spielen das auf der Welt. Aber sie spielen es miteinander und sie spielen es zu dritt, zu viert, zu fünft. Es müssen nicht immer diese Elfermannschaften sein. Es muss kein Club damit verbunden sein unbedingt. Man kann es auf der Straße spielen. Man muss nur die Spielregeln ein bisschen können. Und dann funktioniert es von selbst etwas, was eben Kommunikation ist. Man sucht sich die aus der Nachbarschaft irgendwo heraus, die Leute, die mitspielen, und das ist ganz egal jetzt von welcher Ethik oder Religiosität oder sonst irgendwo diese Leute herkommen, es geht um das Spiel und es geht um die Kommunikation und es geht um den Ball und es geht darum zu spielen und zu gewinnen. Und das ist eigentlich eine internationale Angelegenheit, die überhaupt eben nicht mit Geld oder Star-Mania verbunden ist sozusagen, sondern es funktioniert einfach. Und das gibt es eben auch in Wien. Und Luca hat dann gerade hier in Wien in den letzten Monaten, Elisabeth, du hast es schon erwähnt, aber auch schon früher, du machst das seit 10 Jahren eigentlich, immer wieder mal die Kamera auf solche Situationen richten, wo du was entdeckst. Aha, da spielen die Kids mitten in den Ruinen irgendwie von Basra zum Beispiel Fußball. Ja? Und so entstanden diese Aufnahmen. Und für Wien hast du aber explizit fotografiert und eben auch nicht sozusagen mit versteckter Kamera oder aus dem Off heraus, oder wie das auch die Fotojournalisten natürlich machen müssen mit dem Teleobjektiv, weil sie ja nicht in das Fußballfeld hineinkommen, sondern direkt interaktiv praktisch mit den Leuten und sie vorher gefragt, seid ihr einverstanden, dass ich euch aufnehme. Und als er dann noch dazu erwähnen konnte, es besteht die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass diese Fotos oder etwas von den Fotos in ein Museum kommen, dann brach großer Jubel aus, hast du mir gesagt. Und das finde ich sehr nett, nämlich auch, dass das Museum sozusagen als Begriff jetzt auch innerhalb einer Gesellschaft, die eigentlich nicht unbedingt jetzt zu der Gesellschaft gehört, die ständig in die Museen laufen und sich irgendwie bilden lassen oder bilden lassen möchten zusätzlich, doch einen ganz guten Status hat. Und also die haben sich gefreut und es ist eine Arbeit auch mit den Kids und Jugendlichen, die hier abgebildet sind. Und du hast mich gebeten, auch explizit eigentlich den Dank auszurichten an die Menschen, die du fotografiert hast. Ja, Jetzt ist noch die Frage, es gibt natürlich das, den Straßenfußball irgendwie als Genre nicht so wirklich. Ja? Wir haben Porträtfotografie, wir haben Architekturfotografie, wir haben alle möglichen Formen der Fotografie, wo man sagen kann, das ist eine Gattung. Straßenfußball ist keine wirkliche Gattung, es gibt Sportreportage. Ja? Aber es gibt natürlich einzelne da und dort immer wieder Leute, die so eine Idee haben, das finde ich spannend, da möchte ich was machen, das fotografiere ich. Und es gibt zum Beispiel im Fotomuseum Winterthur zurzeit eine Ausstellung von Hans van der Meer, das ist ein recht bekannter Fotograf, ja. Der hat nicht Straßenfußball aufgenommen, aber er hat sich den kleinen Club sozusagen gewidmet, das macht er auch seit 10 Jahren, ja. Und präsentiert dort eine Ausstellung von Sonntagsspielern, ja? Also was passiert am Sonntagnachmittag und die Ehefrau muss zu Hause sitzen und irgendwie kochen und die Männer gehen Fußball spielen und so. Ja? Also diese Genres gibt es irgendwie. Es gibt auch hier in Wien noch eine kleine Ausstellung von Lukas Beck, das ist in der Galerie Urban Art. Wir haben das erst im Nachhinein erfahren, sonst hätten wir uns gefreut, vielleicht irgendwie zusammenarbeiten zu können. Der hat sich auf den Käfig sozusagen konzentriert, Käfige, die es in Wien gibt und die Stadt Wien errichtet hat, eben um den Jugendlichen und den Kids irgendwie das zu ermöglichen, innerhalb dieser Stadtlandschaft, die ja eine sehr begrenzte ist, ein öffentlicher Raum, in dem man sich eigentlich emotional oder sofort wenig äußern sollte oder darf. Aber es gibt eben diese kleinen Enklaven, wo das dann möglich ist und noch möglich ist, weil früher ja, gab es einfach mehr Gstätten. Ne? Man fand mehr Platz irgendwie in den Höfen oder da und dort, wo man dieser Bewegung freien Lauf lassen durfte oder konnte. Und das ist heute ein bisschen eingegrenzt, aber es wird immerhin ermöglicht. Ja, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendwie ganz wesentliche Dinge?
Iran vielleicht.
Iran. Du hast probiert, auch in den Iran, weil der auch auf dieser sogenannten Achse des Bösen liegt, auch zu fahren. Und da gab es Probleme, oder gibt es bisher Probleme mit der Botschaft. Also du hast kein Visum bekommen. Aber diese Warteliste ist da. Also vielleicht wirst du es noch schaffen im Laufe des Jahres. Oder wird es die Botschaft schaffen, dich einreisen zu lassen. Also da sieht man auch, dass es eben nicht immer diese Offenheit und Zugänglichkeit gibt zu einer freien Reportage. Ja. Das betraf auch Nordkorea, du hast es schon erwähnt. Nordkorea, wissen wir, ist so eines der letzten Länder mit Kuba vielleicht nach einer alten stalinistischen Prägung, dass da funktioniert, und da wird der Mensch, wenn er reingelassen wird, überhaupt und fotografieren darf, was gar nicht selbstverständlich ist, natürlich begleitet. Und er wird eingewiesen und da geht es darum, die Sensationen, die großen Denkmäler, Gebäude und so fort aufzunehmen, um ein möglichst gutes Bild von Pyongyang oder des Staates zu transportieren ins Ausland, das natürlich ein Propagandabild letztlich ist. Und Luca war, du warst dreimal inzwischen dort, ja, hat es geschafft, sich doch irgendwie dann ein bisschen zu absentieren und in das Subjekt hinein zu fotografieren. Das ist ganz wichtig, das wollte ich noch erwähnen. Die Art der fotografischen Arbeit, die Luca unternimmt, ist einerseits eine solche, die das Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld, die Situation darstellt, und auf der anderen Seite immer das Individuum, das Persönliche mit hinein denkt oder sieht einfach. Ja. Und so sind seine Aufnahmen auch immer Porträts eigentlich von Menschen. Und da fällt mir jetzt, oder ich habe das aufgeschrieben, um das abzuschließen, noch ein Satz von Henri Cartier-Bresson, den wir schon erwähnt haben, ein. Der hat einmal gesagt, um die Welt zu bedeuten, muss man sich mit dem verbunden fühlen, was man mit dem Sucher ausschneidet. Also es geht nicht darum, einfach die Welt abzubilden, sondern man muss sich hineinversetzen. Und das ist etwas, was du tust. Und er sagte auch noch, man muss immer mit größtmöglicher Ehrfurcht vor dem Gegenstand und sich selbst fotografieren. Also wenn man diese Einheit zwischen sich und den Menschen, die da abgebildet werden oder abgebildet zu abbilden sind, herstellt, dann entstehen ganz, ganz interessante Bilder von Welt, die mehr sind als nur eine mediale Reproduktion von dem, was man sowieso ständig sieht. Möchtest du?
Ja, ich wollte vielleicht ein bisschen über Iran was erzählen, weil ich habe Ende Jänner den Visum beantragt und es wurde mir zugesprochen worden, dass ich den Visum bekomme. Das gab so im März Parlamentwahlen und dann wurde das Ganze so zugespielt, wir wissen nicht, der kommt bestimmt, man kauft Flugtickets, man verschiebt Termine, man nimmt keine Fototermine in der Zeit, man muss nach Iran fahren und dann den Visum kommt nicht. Dann wird wieder mal ein Flug verschoben, dann wieso kommt wieder mal nicht. Dann dachte ich mal, okay, wenn, ganz gut auf Innerisch gesagt, wenn die so deppert sind, dann werde ich irgendwie nicht passiv auf dieser Art bleiben. Und dadurch habe ich mich entschieden, zwei schwarze Bilder zu hängen und einfach so zu sagen, das kann ich einfach so das ignorieren. Ich meine, wenn man um Geschäfte geht, sprichst du um MV, dann passt alles. Und wenn es geht um journalistische Arbeiten oder künstlerische Arbeiten, dann wird alles untergesagt. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. Und das wollte ich da schon noch einmal eben einfach so mich positionieren und so und sagen, ich akzeptiere das nicht passiv. Das gleiche ging auch in Nordkorea, wo für jedes Bild einfach kämpfen musste. Und auch von ganzen normalen Straßenszenen, wo mir gefragt wurde, warum hast du das fotografiert? Und ich meine, ja, bitte, es sind zwei Leute, die Karte spielen, dürfen wir das nicht fotografieren? Also man muss immer ein bestimmtes Schema folgen und da bin ich nicht so bereit. In Wien bin ich nicht so bereit, bestimmte Schemen zu folgen und genauso in Nordkorea und genauso in Irak, genauso in Afghanistan und so weiter und so fort. In Irak war ich eben zweimal, 2002 war Saddam Hussein eine Diktatur und dann war der Krieg 2003 im Norden und in 2002 auch dort total unter den Staatskontrollen, über Schatten, Mikrofone im Zimmer. Kleine Beispiel, einmal wurde uns das Programm präsentiert und dann am Abend haben wir diskutiert mit anderen Kollegen und Freunden von dem Programm und die meinten, na, das mag ich nicht, interessiert mich nicht. Und zwei Stunden später in der Nacht bekomme ich einen Anruf von einem netten Mensch von Innenministerium, die auf Deutsch ihm weiß mir, warum möchte ich den Programm nicht machen. Also in solchen Situationen habe ich immer bewegen müssen. Ich meine, das Thema Fußball in sich ist eh banal, aber wenn man das rundherum anschaut, genau, es ist immer mehr banal, weil es geht immer der Mensch im Mittelpunkt und nicht was der Mensch macht, sagen wir mal so in dem Moment. Und da müsste ich wieder wiederholen, was der Lukas schon gesagt hat, müsste wirklich mich bedanken an die Jugendlichen in Wien, die einfach so mit viel Euphorie und mit sehr viel Vertrauen, muss man auch noch dazu sagen, akzeptiert haben, dass ich das abgebildet habe. Ich könnte mit dem Foto ganz andere Dinge machen. Nein, die haben sie mich vertraut. Und das große Danke kommt an diese Jugendlichen da in Wien. Und ja, glaube ich, müsste es vielleicht nicht mehr weiter einzuführen.
Wir könnten noch die Geschichte von Kabul, diese tragische Geschichte, noch erwähnen. Das sind hier Fotos von einem Stadion, in dem wenige Monate zuvor noch Hinrichtungen stattgefunden haben. Also das Afghanistan ist eine Fußballnation gewesen, ja, kann man doch irgendwie. Also Fußball hat einfach eine Rolle gespielt und durfte auch noch betrieben werden, aber unter großer Kontrolle, dann unter dem Regime sozusagen. Und die Leute mussten, also die Männer mussten dann, also die Fußballer hatten diese langen Bärte und mussten also in voller Montur, da die Frauen natürlich verschleiert, wenn überhaupt sie zugelassen worden sind als Zuschauerinnen. Und dann haben die das genützt sozusagen, dass das Volk eigentlich den Fußball geliebt hat, ja, um dort in diesen Stadien, nicht nur in Kabul, auch in anderen Städten, zwischendurch Hinrichtungen oder Exekutionen zu vollziehen. Ja, da wurden Leute erschossen oder geköpft oder wie immer. Und auch Frauen. Mhm. Und du hast ein Video gesehen, da gibt es eine Vereinigung von einer Frauenvereinigung, die sich Rava, genau, die sich international eigentlich darum bemüht hat, auch den Frauen zu gewissen Rechten zu verhelfen innerhalb dieser Diktatur oder insgesamt in Afghanistan, gibt es heute noch und ist auch noch notwendig. Und die haben auch sich um die Frauen durften keine Schulen besuchen, ne? Also Mädchen gingen nicht in Schulen. Und die haben dann zum Beispiel Lehrerinnen gehabt, die sind in die Häuser gegangen und die mussten sich immer abwechseln, damit es nicht auffällt. Also jeden Tag eine andere Lehrerin ging da ins Haus und hat die Mädchen unterrichtet. Und du hast es auf diesem Video gesehen, auch diese Hinrichtungen und eben genau dieses Stadion besucht. Und dann war die Situation dort, dass da irgendwelche Soldaten einfach herumgekickt haben und geschrien und gelärmt haben und eine völlig, also kein Geschichtsbewusstsein oder keine Pietät hatten gegenüber diesem Ort.
Ja, das war auch so, dass ich war in Afghanistan so mit afghanischer Kleidung, klar, man hat ein bisschen Angst vom Überfall und so weiter und so fort, lange Bart. Und an der Tor von der Stadion gab es italienische Soldaten, Carabinieri. Ich bin selber aus Genua und der hatte mir dann gefragt am Schluss, warum so gut Italienisch spreche. Da habe ich dann erklärt, dass ich dann aus Genua bin. Dann kam in dieser Kurzgespräch das Thema G8 Genua und Carabinieri und so. Aber na gut, das waren andere Geschichten. Kommen wir rein in dieses Stadion, eben unmittelbar vor dem Krieg wurden diese Rava-Videos aufgezeigt, also die Taliban in Richtung von Frauen, dieses Stadion, und gab sogar ein paar Wochen vorher eine Video-Interview mit einer Journalistin von einem deutschsprachigen Raum, kann ich nicht erinnern, wo eben fragte den Taliban, warum bringt sie diese Frauen in ein Stadion um? Und der Taliban meint ganz zynisch, ja, dann baut ihr für uns eine Einrichtungsstätte, wenn ihr das Thema irgendwie so nachkommt und so. Und in Kabul habe ich eben dieses Stadion besucht, um zu schauen, ob irgendwie von dieser großen Menschenrechtsgeschichte, die vor dem Krieg in jeder Zeitung stand, ob ein bisschen eine Spur gab, und habe ich leider die Enttäuschung erlebt, wie zu sehen, eben Soldaten, die Fußball spielen, und da habe ich mir gedacht, was wäre, wenn ich immer 1000 in der Konzentrationslager Fußball spielen würde, die würden sie alle mir für deppert halten. Und deswegen habe ich absichtlich auch die Foto hier gezeigt, Stadion auch an Einrichtungsstätte, 70er Jahre Argentinien zum Beispiel, also diese Struktur haben sie eine multifunktionelle, wie kann man sagen, funktioniert nicht also nur ein Fußballstadion. In Sarajevo waren sie Friedhöfe, also das Olympic-Stadion, ich war auch in Sarajevo 92. Das Stadion von Sarajevo war zum Beispiel ein riesen Friedhof während dem Krieg, weil es gab keinen Platz mehr. Und das wollte ich eben an dieser ganzen europäischen Meisterschaft Wahnsinn auch noch einmal wiederholen. Also hier ist ein Spiel, es ist wirklich so viel Geld im Laufen, und das wäre cool, wenn ein Teil von dieses Geld investiert wurde in Bildung, eben an diese Leute, die nicht wirklich eine große Chance haben an Bildung. Also die UEFA, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, werden mit 650 Millionen Euro ungefähr nach Hause kommen, mit einer Firma für 400 Eingestellte, und frage ich mich, was machen sie mit diesem Geld? Ja, bauen sie ein paar Fußballplätze in Afrika wahrscheinlich, die zeigen das groß, aber letztendlich ist eher nur kommerzielle Geschichten. Fußball findet in Wirklichkeit nur in diesen Orten statt, und alles andere ist teuer kommerzieller Bullshit. Ganz einfach.
Schöne Sache.
Naja, ich fotografiere auch seit mehreren Jahren für Verein bzw. der Stadt Wien als Freifotografen, und Und deswegen habe ich diese schnelle Möglichkeit, die Jugendlichen irgendwie zu ansprechen. Und seit eben 10 Jahren bin ich immer in dieser äußeren Beziehung zur Fotografie. Und das habe ich schon oft beobachten, das wäre interessant. Und dann habe ich mir absichtlich entschieden, so die äußere Beziehung von Wien auch zu wählen. Ich habe noch dazu beobachten, dass in diese Fußballkäfige oder Fußballplätzen oder in dieser Ecke praktisch fast nur Ausländer spielen sie Fußball. Frage ich mich, sind die Österreicher ein bisschen vielleicht von einem kulturellen Unterschied? Die sind entweder die Österreicher entweder nur Skater oder spielen sie da am Computer, oder die Straßenleben ist nicht so bedient die Kultur von Österreich, wenn ich so ausdrücken kann. Und ja, für mich war nicht schwierig, diese Plätze rauszufinden, einfach so.
Saddam City nicht.
Die werden so in die Ausstellung.
Das ist schon sehr, oder?